Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die nächste EU-Kommission. Weiblicher, politischer, geeinter. Die Diskussionsleitung hat Bettina Klein.
2 Monate fast haben wir gewartet. Gestern war es dann soweit. Ursula von der Leyen hat ihre neue, die designierte EU-Kommission vorgestellt. 1 Stunde 45 Minuten hat sie sich dafür Zeit genommen im vollbesetzten Brüsseler Pressesaal. Und es gab einiges an Informationen, das wir seither zu verarbeiten hatten. Und das wollen wir heute Abend tun mit 4 Gästen, alle hier bei mir im Studio, 3 Kollegen und eine Politikwissenschaftlerin. Ich freue mich, dass Anne Gellinek bei uns ist, Ihnen allen bekannt als Korrespondentin des 2. Deutschen Fernsehens hier in Brüssel. Der Kollege Peter Müller ist bei uns, Korrespondent für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Aus der Schweiz der Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung hier in Brüssel, Nikolaus Nuspliger. Und von der Denkfabrik European Policy Center ist Sophie Pornschlegel hier bei uns, die uns helfen soll, das Ganze aus ihrer Sicht ein bisschen einzuordnen. Schönen guten Abend, hallo euch allen.
Guten Abend.
Die neue EU-Kommission, weiblicher, politischer, geeinter, Fragezeichen, so haben wir die Sendung heute genannt und das werden wir am Ende dann vielleicht beantworten können. Ich würde ganz gerne mal mit einer kurzen Runde beginnen, da wir alle noch gar nicht Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Wir können das im Einzelnen dann vertiefen. Eine Kommission ungefähr zur Hälfte paritätisch mit Frauen und Männern besetzt, das wussten wir seit Tagen. Das hatte Ursula von der Leyen versprochen. Die Namen waren auch bekannt. Was nicht bekannt war, das war der Ressortzuschnitt und die Ressortverteilung. Was ist für euch, für Sie das vielleicht Überraschendste und was das Gravierendste an den Personalentscheidungen, die von der Leyen gestern bekannt gegeben hat? Sophie Pornschlegel vielleicht.
Ja, guten Tag. Also ich glaube, das Erste, was man nicht wusste, waren die 8 Vizepräsidenten, die ernannt wurden, sowie statt des Triumvirat, das man erwartet hatte, mit Margrethe Vestager und Franz Timmermans eben diese 3. Person mit Vladis Dombrovskis als geschäftsführender Vizepräsident. Das war unerwartet. Was man auch diskutieren kann, ist natürlich die Ressortverteilung und auch die Benennung dieser Ressorts, insbesondere von Margrethe Chinas, den Schutz der europäischen Lebensweise. Das wurde in Brüssel mit ein bisschen kontrovers diskutiert. Also man hat es nicht erwartet, vor allem weil Migrationspolitik darunter fällt. Und schließlich wurden dann noch 3 Personalien diskutiert. Es waren die polnischen, die ungarischen und die rumänischen Entscheidungen. Insbesondere der ungarische Kommissar, der Erweiterung und Nachbarschaftspolitik besprechen sollte, das war etwas kontrovers.
Wenn wir alles noch vertiefen, Anne Gellinek, was war das Herausstechendste gestern? Dass sie paritätisch die Kommission besetzen konnte, das ist eigentlich schon abgehakt, schon für normal für uns alle?
Nö, finde ich nicht. Und ich finde auch, also man hat das an der Reaktion im Pressesaal gemerkt, als Frau von der Leyen gesagt hat, dass Margrethe Vestager ihr Ressort behält, Wettbewerb plus digital dazu bekommt. Da ging ein Raunen durch den Saal. Das ist sehr ungewöhnlich, dass die Kommissarin ihr Ressort behalten hat. Sie war der Star der letzten Kommission aus meiner Sicht, vielleicht aus Fernsehsicht auch. Und sie wird der kommende Star dieser Kommission sein. Und ich finde das sehr, mich hat das überrascht. Ich fand das gut. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung, dass sie die Dänin jetzt so in den Vordergrund schiebt, dass sie ihr das Zukunftsressort Digitales gibt. Ich glaube, dass Vestager das ganz schlau gemacht hat, dass sie von Anfang an der von der Leyen signalisiert hat, lass uns zusammenarbeiten, ich bin bereit. Und dass die Chemie zwischen den beiden Frauen vielleicht auch stimmt. Und das ist für mich vielleicht auch das Neue, dass es eben kein Triumvirat gibt, sondern ein Triumfeminat mit der Sylvie Goulard aus Frankreich, die auch eine sehr starke Kommissarin sein wird, dass diese 3 Frauen vielleicht was bewegen können.
Peter Müller vom Spiegel. Alles unter dem Strich sehr gute Entscheidungen von ihr oder was gibt's auszusetzen?
Naja, was ich interessant fand, und da ging gestern kein Raunen durch den Saal, da muss man vielleicht auch noch ein bisschen mal nachdenken. Ich finde es interessant, dass Frau von der Leyen und auch die beiden Vizepräsidenten Timmermans und Vestager einen Aufpasser bekommen haben gestern. Dieser Lette Herr Dombrovskis war ja so nicht vorgesehen. Das hat die Partei von der Leyen durchgesetzt, die EVP. Und dahinter steckt ja ein Kalkül. Kalkül 1 ist, Frau von der Leyen hat uns gestern erzählt, ich bin Chefin einer geopolitischen Kommission. Sie wird also viel reisen. Was ist, wenn die Chefin Chefin weg ist, führt dann der Sozialdemokrat Timmermans die Geschäfte. Da hat man doch gerne einen der eigenen Leute auf dieser Ebene. Und vielleicht auch noch interessant für die Zuhörer, dass das intern, als es entschieden wurde, dass Dombrovskis damit aufrücken würde, schon für ziemlich Zoff gesorgt hat. Also dem Timmermans hat das nicht gepasst, dass aus den beiden Vizepräsidenten mit hervorgehobener Stellung auf einmal drei wurden.
Wir müssen noch mal dazu sagen, Franz Timmermans und Margret Vestager waren ihr vorgegeben vom Rat dieser Entscheidung. Ein Sozialdemokrat, ein Liberale, den EVP-Politiker Dombrovskis hat sie gestern bekannt gegeben als ihre eigene Entscheidung. Und sie hat es ja zunächst mal begründet, das fand ich ganz interessant, dass sie diese Lücke schließen wollte, dass eben kein Osteuropäer oder Mittelosteuropäer ernannt wurde. Hatte also möglicherweise mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Niklas Nussbliger von der Neuen Zürcher Zeitung. Von außen betrachtet kann man gar nicht sagen, die Schweiz liegt mitten in Europa. Sie berichten hier natürlich ganz intensiv auch über europäische Angelegenheiten. Wie sieht das aus Schweizer Perspektive aus, dieses Personalpaket, was wir gestern bekommen haben?
Ja gut, eben wenn man das ein bisschen vielleicht mit einem Schritt zurück betrachtet, da fällt einem natürlich auf, dass es letztlich viel zu viele Kommissare gibt. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Schweiz, wenn wir da für jeden der 26 Kantonen ein eigenes Regierungsmitglied hätten, da wäre dieses Land völlig unregierbar. Das ist mir natürlich, das ist jetzt nicht Frau von der Leyens Fehler, das sind ja letztlich auch die Mitgliedstaaten, die darauf beharren, dass alle Mitgliedstaaten in der Kommission vertreten sein müssen und wollen. Trotzdem führt es natürlich dazu, dass es auch mit diesen verschiedenen Vizepräsidien auch Doppelzuständigkeiten gibt, wo man teilweise gar nicht wirklich weiß, wer dann am Ende zuständig sein soll. Mir fiel auch auf, dass Frau von der Leyen auf viele Worthülsen letztlich gesetzt hat, als sie diese Ressorts benannt hat, zum Beispiel an Economy that works for the people, eine Wirtschaft, die für die Menschen arbeitet oder eben der Schutz der europäischen Leben. Das sind sehr pathetische Worte und da wird man schon auch gespannt darauf sein, ob sie die dann mit Inhalten und wie sie die mit Inhalten füllen kann.
Da rätseln wir alle noch so ein bisschen, was verbirgt sich dahinter? Ist das aus Ihrer Sicht eine eher fragwürdig oder möglicherweise auch eine gute Idee, um damit jetzt mal vielleicht gleich zu beginnen, dass sie selbst ja gesagt hat, sie will diese scharfen Worte Migration, Soziales, Währung rausnehmen aus den Titeln und eben solche etwas weicheren Formulierungen finden. Einige Titel fand sie auch zu lang, hat die dann abgekürzt. Also ist es auch, hat es auch Vorteile sozusagen, das etwas weicher und verwaschener zu gestalten und möglicherweise auch ja auf Leute damit zuzugehen, die damit ihre Probleme hatten?
Finde ich nicht. Ich finde, das hat so ein bisschen so ein Reklame, Marketing, Weichwaschcharakter. Wenn ich als europäische Kommissionspräsidentin keinen Kommissar benenne für das Thema Migration, für das Thema Einwanderung, für das Thema Flüchtlingskrise, was diese Europäische Union in den letzten 3 Jahren doch sehr erheblich beschäftigt hat, dann finde ich das eigentlich eine Art von Vertuschung. Also ich finde ruhig, dass sie einen Kommissar für die Flüchtlingskrise hätte ernennen können. Und es gibt ja in der Tat zwei Kommissare, die dafür zuständig sind. Eben der Grieche mit dem schönen Titel Protecting Our European Way of Life und die Kommissarin für Innenpolitik, also die Home Affairs. Mhm. Ich finde das so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an die Große Koalition, wo die Gesetze auch gute Kita und Respektrente heißen. Und ich finde, das wird der Sache nicht ganz gerecht.
Wir sagen nochmal, Margarete Skinners, uns allen bekannt hier, jahrelanger Chefsprecher der EU-Kommission, ist aufgestiegen als EU-Kommissar aus Griechenland oder für Griechenland. Und er hat eben als einer von 8 Vizepräsidenten diesen Titel, auf Englisch heißt es eben Protecting Our European Way of Life. Und hier gab es eben seit gestern noch einige Fragezeichen. Was ist damit gemeint? Gegen oder für wen richtet sich das?
Also darunter ist ja ganz klar Migrationspolitik gemeint. Man kann es aber aus 2 verschiedenen Seiten betrachten. Man kann entweder sagen, was ist eigentlich die europäische Lebensweise? Meinen wir damit europäische Werte wie Menschenrechte oder Offenheit? Oder ist es tatsächlich ein rechtes Mantra, wo man sagt, wir müssen jetzt wieder die Festung Europas werden und uns abschotten? Also das ist noch total unklar. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, jetzt zu schauen, also Frau von der Leyen auf die Finger zu schauen, was sie jetzt macht und wie diese Portfolios und diese Ressorts verteilt werden und was sie dann auch wirklich da drin machen.
Ich finde ja allein schon, Frau Klein, dass wir jetzt über solche Namensgebungen diskutieren, zeigt doch, dass es nicht zur Gänze gelungen ist. Also ich kann nur hoffen, und da schließe ich mich meiner Vorrednerin an, dass Frau von der Leyen nicht denkt, dass wenn sie die Schlagworte wegnimmt, zum Beispiel das Thema Flüchtlingskrise, Migration, dass dann irgendwie auch das Problem verschwindet. Weil wir alle erwarten ja, und sie hat das ja auch angekündigt von Frau von der Leyen in den nächsten Monaten, wenn sie dann im Amt ist, schon einen Neustart in der Flüchtlingspolitik, zumindest einen neuen Versuch. Die total festgefahrenen Verhandlungen über Dublin-Reform, Verteilschlüssel, all das, was wir die letzten Jahre in der Flüchtlingspolitik in Brüssel rauf und runter diskutiert haben, wir erwarten von ihr, dass sie da neue Ideen vorschlägt. Die Tatsache, dass sie nun dieses Thema in ihrem Schaubild völlig vertuscht, wie Kollegin Gellinek sagte, lässt mich da ein bisschen skeptisch werden, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, ob es wirklich nur oder ob die Absicht ist, das zu vertuschen. Ich habe jetzt gerade auch eben bei diesem Protecting of European Way of Life den Eindruck, dass sie versucht, einen politischen Spagat in einem gewissen Sinne zu vollziehen, indem sie eben, wie Frau Ponschlägl angesprochen hat, einerseits kann man natürlich unter europäischer Lebensart eben durchaus verstehen, wir müssen jene Flüchtlinge, die tatsächlich auch Schutzanspruch haben, aufnehmen. Gleichzeitig schreibt sie auch in ihren Begleitmaterialien, die sie gestern veröffentlicht hat, man muss die berechtigten Sorgen der Bevölkerung vor unregulierter Migration ernst nehmen. Ich fand jetzt ein bisschen diese Kontroverse, die sich da über diesen European Way of Life oder diesen Begriff entsponnen hat in den letzten, also seit gestern, fand ich ein bisschen übertrieben, wenn man jetzt auch schaut, beispielsweise Manfred Weber, der ja als Spitzenkandidat für die Europäische Volkspartei angetreten war, der hat natürlich immer wieder im Europawahlkampf vom European Way of Life gesprochen, dass jetzt Frau von der Leyen, die ja der gleichen Partei angehört, das aufgreift, das scheint mir jetzt noch nicht ein Kokettieren mit der extremen Rechten zu sein.
Gut, das war zu diesem Posten und auch zu diesen mitunter nicht ganz klar formulierten Zuständigkeitsbeschreibungen. Aber schauen wir mal auf den Grundsatz. Sie versucht ja offenbar auch die Europäische Kommission umzustrukturieren in der Funktionsweise. Und so wie ich es verstehe, eben die einzelnen Bereiche aus ihren vertikalen Säulen herauszuholen und zur Zusammenarbeit zu verpflichten, indem man das eben, ich sag mal, horizontal weiter übergreifend macht. Dazu dienen auch diese drei Vizepräsidenten der Kommission, die eben nicht nur ein eigenes Ressort haben, sondern eben auch darüber hinaus ressortübergreifende Zuständigkeiten bekommen soll. Ist das nicht ein Ansatz, wo auch sozusagen auch Thinktanks, zum Beispiel Frau Pornschläger, vielleicht können Sie uns da weiterhelfen, auch immer danach gerufen haben, dass die Kommission sich da insofern auch verschlanken muss, dass sie auch die Zusammenarbeit leichter machen muss und stärker integrieren muss?
Wie es von vorhin schon angesprochen wurde, ist es ja so, dass es sehr, sehr viele Kommissare gibt und dann ist es natürlich logisch, dass man versucht, das so ein bisschen zu strukturieren. Und Frau von der Leyen macht jetzt das weiter, was in der Juncker-Kommission schon angefangen wurde mit den Vizepräsidenten. Man hat aber nicht erwartet, dass es so viele sind. Ich finde die vier Personen an der Spitze jetzt und diese drei geschäftsführenden und exekutiven Vizepräsidenten sind keine schlechte Idee. Die Frage ist jetzt natürlich, wie die Kommissare zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Frau Wester ja es schaffen wird, sowohl Wettbewerb weiterzumachen, was ja ein extrem großes Portfolio ist, und gleichzeitig die digitale Agenda voranzubringen. Also es ist keine einfache Aufgabe, die Frau von der Leyen da hat, auch weil eben der politische Kontext nicht besonders einfach ist und auch sie eben einen ganz großen Spagat machen muss.
Aber insgesamt, sie hat ja quasi drei Zuständigkeiten jetzt geschaffen und auch eine herausgehobene Position geschaffen für ihre Kernanliegen. Klimapolitik, Franz Timmermans ist ausdrücklich für den Green Deal zuständig. Margarete Vestager, haben wir schon gesagt, für Digitalpolitik. Wallis Dombrovskis für eine Wirtschaft, die den Menschen dient oder nützt oder wie immer wir das ausführen sollen. Zeigt sie damit ihren Kritikern, dass sie es ernst macht, und löst sie damit die Versprechen ein, die sie gegeben hat bei ihrer Antrittsrede in Straßburg und auch die Versprechen in den Briefen an die Fraktionen? Das ist ja sehr teilweise angezweifelt worden aus dem Europäischen Parlament. Man hat gesagt, naja, das wollen wir erst mal sehen, ob sie da wirklich mit ernst macht. Ist das sozusagen ein glaubwürdiger Schritt, den sie jetzt in die Richtung unternimmt?
Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also das ist einfach noch zu früh. Es ist wie im richtigen Leben. Es wird davon abhängen, wie die Kommissare zusammenarbeiten. Und Herr Dombrovskis hat die Erfahrung ja schon gemacht. Der hatte ja einen Kommissar für Wirtschaft, nämlich Herrn Moscovici. Und da hat die Zusammenarbeit zwischen den beiden überhaupt nicht gut funktioniert. Im Gegenteil, die haben sich gegenseitig die Papiere nicht gezeigt. Da nützt die schönste Struktur nichts, wenn die Menschen das nicht hinbekommen. das kann man, glaube ich, wirklich noch nicht sagen. Vielleicht ist die Struktur, ich stimme auch zu, sie ist zu groß. Also das birgt ja schon Konflikte an sich, wenn man 27 Leute um den Tisch hat.
Hatte sie aber keine Wahl im Grunde genommen.
Hatte sie keine Wahl, ist nicht ihre Schuld, aber ist natürlich ein Problem. Und indem sie jetzt 8 Vizepräsidenten ernennt, ich schiebe das auf den Proporz, dass eben auch die Osteuropäer hier irgendwelche herausgehobenen Jobs haben mussten. Ob das dann wirklich funktioniert, da würde ich mal Zweifel anmelden.
Ja, das ist irgendwie, man muss sehen. Was ich finde, ist, dass sie sozusagen, ein Fehler finde ich schon, das wurde auch angesprochen, der Juncker-Kommission wiederholt, diese Pärchenbildung, wo man sozusagen absichtlich, ich würde fast schon sagen, 2 Leute gegeneinander aufstellt. Ja? Also es wurde angesprochen, völlig richtig, finde ich, Herr Dombrovskis und dann in diesem Fall nicht mehr Herr Moscovici eben jetzt, sondern Herr Gentiloni aus Italien, der für die Wirtschaft, Währung ist unterschlagen worden, es geht aber natürlich um den Euro, Währung, Euro ist im Titel unterschlagen worden, der soll dafür zuständig sein. Das ist einer aus dem Süden, ein Sozialdemokrat und ein Konservativer aus einem nordosteuropäischen Land. Mal sehen, wie das harmonieren wird. Und immer diese Idee, die Gegenseitigkeiten aufeinander loszuschießen, dann wird es schon irgendwann oben bei Frau von der Leyen landen und sie wird es entscheiden. Ich glaube nicht, dass man sich damit gefallen tut.
Das sind wir aber beim nächsten Stichwort, Balance. Das hat sie gestern ja mehrfach herausgehoben, wie wichtig ihr das war, eine ausbalancierte Kommission zustande zu bekommen, und zwar sowohl parteipolitisch, sie hat aufgezählt, wie viele Kommissare jeweils einer Partei angehören, aber auch was die Regionen angeht und sie hat und auch was den inhaltlichen Zugang angeht. Peter Müller hat es gerade gesagt, man versucht eben quasi gerade beim umstrittenen Thema Wirtschaft, Währung, Finanzen das auszugleichen und sozusagen jemanden fiskal konservativer ins Boot zu holen, wie auch Paolo Gentiloni aus Italien, ehemaliger Premierminister, an dem es ja schon Zweifel gestern gab, dass man gesagt hat, man macht da salopp gesagt den Bock zum Gärtner. Das ist die eine Variante. Die andere Überlegung ist, werden solche Leute nicht in die Verantwortung geholt? Unter dem Stichwort ausbalancieren, ist ihr das dann nicht aber gelungen?
Doch, ich würde sagen, das ist dir eigentlich relativ gut gelungen. Also man muss, wenn man dieses Tableau der Europäischen Kommission jetzt anschaut, dann ist es so wirklich parteipolitisch relativ gut ausgeglichen. Es ist, das wurde ganz zu Beginn von Frau Gelinek auch angesprochen, eben, es ist eigentlich eine nahezu paritätische Kommission, zum ersten Mal in der Geschichte der EU. Sie hat auch, wenn wir uns erinnern, als Frau von der Leyen nominiert wurde, da wurde ja auch Frau Lagarde für die Europäische Zentralbank nominiert, Herr Michel aus Belgien für den Europäischen Rat und Herrn Sassoli, der Italiener, wurde da Präsident des Europäischen Parlaments. Das heißt, es kam eigentlich gar niemand aus Ost- und Mitteleuropa zum Zug. Mhm. Das hat sie jetzt auch mit dieser vizepräsidialen Struktur ein bisschen auszugleichen versucht. Ganz allgemein muss man sich natürlich bewusst sein, dass sie, weil sie ja nicht eben diese Spitzenkandidatin war in der Europawahl, in einer relativ delikaten Stellung sich jetzt befindet. Sie hat damals im Juli, als sie gewählt wurde, nur eine sehr knappe Mehrheit im Europäischen Parlament gehabt. Sie hat zwar die Unterstützung aus dem Europäischen Rat, das heißt den Mitgliedstaaten, da hat sie aber die Unterstützung und auch hohe Erwartungen von so unterschiedlichen Leuten wie Emmanuel Macron bis zu Viktor Orban, die ja dann eigentlich, wenn es konkret wird, das Gegenteil oft mit Europa vorhaben. Diese Widersprüchlichkeiten, diese unterschiedlichen Erwartungen, die hat sie gestern nicht aufgelöst. Sie hat eine Kommission präsentiert, die es eigentlich allen ein wenig recht macht. Sobald es dann konkret wird, wird sie natürlich auch Leute enttäuschen müssen. Und das wird dann die große Frage sein in den nächsten 5 Jahren. Wird es ihr gelingen, diese Balance zu halten?
Hatte sie eine Wahl, als es im Augenblick allen recht zu machen oder zumindest mit diesem Ansatz allen recht machen zu wollen?
Ich glaube, was man ganz oft vergisst in der EU-Politik ist ja, dass EU-Politik vor allem Kompromiss ist. Und dafür hat sie es ganz gut hinbekommen. Es ist leider nie so, dass jemand gewinnt, sondern es ist immer ein Ausbalancieren von verschiedenen Interessen, Aushandeln. Und ich glaube, diese Gegensätze, die Herr Nusspflinger ja gerade angesprochen hat, die gibt es ja und die wird es auch immer geben. Die Frage ist eben, wie man sie ausbalancieren kann. Und ich finde, bis jetzt hat sie es eigentlich ganz gut hinbekommen. Die Frage ist jetzt natürlich, dass man weiterhin aufmerksam bleibt und sich die nächsten 5 Jahre anschaut, was passiert eigentlich in diesen Ressorts und kann das gut funktionieren.
Ich finde, wenn ich das nochmal sagen darf, ein Pärchen, aber sehr interessant, nämlich das zur Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Das fand ich eine gute Idee, zu sagen, wir nehmen die Tschechin, Vera Jourova, plus den Belgier, der auch Außenminister war hier,
Didier Reinders.
Mhm. Und spannen die zusammen, sodass jetzt eine Osteuropäerin quasi die eigenen Leute bei der Rechtsstaatlichkeit kritisieren muss oder sagen muss, passt mal auf, dass ihr da auf dem richtigen Pfad bleibt. Das fand ich eine sehr clevere Entscheidung und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, dieses Bad Cop, Good Cop, West-Ost. Mal gucken.
Genau, deswegen ist sie ja auch kritisiert worden auf der anderen Seite, dass man sagt, stellt man ihr auch, Stichwort Aufpasser, dann noch jemanden an die Seite. Und das Portfolio von Vera Jourova heißt ja auch gar nicht mehr Rechtsstaatlichkeit, hat auch eine Namensänderung erfahren, nämlich Werte und Transparenz. Also gutes Pärchen, ist das hier Konsens?
Es ist ein gutes Pärchen, weil auch da, Sie haben das Stichwort aus meiner Sicht genannt, ein Aufpasser da ist. Ich kann verstehen, dass man die Überlegung hat mit Frau Jourova, spricht nun eine Tschechin über den Rechtsstaat, das macht es für Leute wie Viktor Orban aus Ungarn schwieriger zu sagen, das ist ein Feldzug Westeuropas gegen den Osten. Das ist schon gut. Auf der anderen Seite wissen wir auch um die politische Sozialisierung von Frau Jourova. Sie steht sehr nahe dem tschechischen Ministerpräsidenten Babiš. Der tschechische Ministerpräsident Babiš hat sehr viele Probleme mit der Frage Interessenskonflikte, EU-Beihilfen, da gibt es Olaf-Ermittlungen, also der EU-Betrugsbehörde. Ich nehme noch mal Ihr Stichwort auf. Ein bisschen ist das schon so, Frau Klein, dass man auch da den Bock zum Gärtner macht.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass diese Wahl eigentlich nicht ungeschickt ist von Frau Jourova jetzt im Zusammenhang mit dieser Rechtsstaatlichkeit. Wenn wir schauen, was in der letzten Kommission geschehen ist, hat eigentlich die Kommission mit all ihren Bemühungen um die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit nicht sehr viel erreicht. Sie hat eigentlich, war sie am Ende, wo dann, ich denke jetzt beispielsweise an die Justizreform in Polen, wo die polnische Regierung dann eingelenkt hat, war natürlich, als der Europäische Gerichtshof gewisse Urteile gefällt hat. Wenn die Kommission aktiv wurde, da stieß das auf prinzipielle Ablehnung. Und ich denke, dass jetzt gerade auch an der Person oder an diesem Dossier, das Frau Jourova hat, eigentlich man auch sehen wird, wie Frau von der Leyen einen grundsätzlichen Anspruch ihrer Kommission einlösen kann. Sie hat ja, wenn wir uns auch wieder dieses Tableau anschauen, hat sie ja einen Titel gesetzt für ihre Kommission. Auf Englisch heißt das A New Push for European Democracy, neuen Schwung für die europäische Demokratie. Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht zwei Pfeiler. Einerseits eben, wie gelingt es Europa, gegen autoritäre Tendenzen anzukämpfen, dagegen uns die Demokratie insofern zu wahren, dass sie nicht von populistischen autoritären Kräften unterspült wird. Andererseits aber, wie gelingt es Europa näher an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen? Da will sie ja eine Konferenz organisieren zur Zukunft Europas. Mhm. Es gibt verschiedene Ideen, die Bürger vielleicht ein bisschen direkter einzubeziehen. Das ist auch noch sehr unkonkret. Das sind für mich die großen offenen Fragen. Gelingt es ihr, die Demokratie zu erneuern?
Sie hören in Deutschlandfunk die Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute, die nächste EU-Kommission, weiblicher, politischer, geeinter? Fragezeichen. Wir diskutieren hier live in unserem Studio in Brüssel mit den Kollegen Anne Gellinek, Korrespondentin des ZDF hier in Brüssel, mit Peter Müller, Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, mit Niklaus Nussplieger, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung und mit der Politikwissenschaftlerin Sophie Paunschlegel vom European Policy Center, ebenfalls hier in Brüssel. Ja, Push für die Demokratie, Frau Paunschlegel. Macht Sie das sozusagen optimistisch, was Sie da gesehen haben gestern?
Optimistisch ist vielleicht ein großes Wort, aber ich würde komplett sagen, dass es richtig ist, was gesagt wurde. Und zwar, dass Frau von der Leyen schon verstanden hat, dass Demokratie eines der wichtigsten Themen wird und sie auch erstmal die Dynamik aufbauen muss für ihre neue Kommission. Was dann allerdings interessant ist und in dieser Ressortverteilung ist eben, dass zwei Vizepräsidenten dafür zuständig sind. Einerseits Dubravka Suica, das ist die Kroatin, die Vizepräsidenz hat für Demokratie und Demografie. Allerdings, wenn man dann in den Brief schaut, den praktischen Arbeitsauftrag, der aufgegeben
wurde, den sie allen Kommissaren geschrieben hat,
genau,
den künftigen,
dann sieht man, dass es eigentlich nur darum geht, diese Konferenz zu organisieren. Man weiß auch noch nicht ganz genau, was in dieser Konferenz drin sein wird. Also ist es tatsächlich nur so ein schöner PR-Coup, wo man sagt, wir laden jetzt, machen ein paar Bürgerdialoge und laden ein paar Bürgerinnen und Bürger ein. Oder ist es was Ernsthaftes? Und ist tatsächlich das Demokratieportfolio, wo es um die wichtigen und schwierigen Fragen geht, wie zum Beispiel Spitzenkandidatenprozess reformieren, transnationale Listen, Rechtsstaatlichkeit, das liegt bei Vera Jourova und der Tschechin. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine Ressortverteilung ist, die etwas komplizierter wird. Aber jedenfalls steht das Thema auf der Agenda von Frau von der Leyen und das ist schon mal was ganz Positives.
Ich finde, wir können hier viel über den neuen Schwung für Europas Demokratie reden und Konferenzen, die möglicherweise bald organisiert werden. Ehrlich gesagt hat Frau von der Leyen es ab dem ersten Tag ihrer Amtszeit selbst in der Hand, für mehr Demokratie zu sorgen. Sie muss ins Europäische Parlament gehen. Ein Parlament, das zum Teil immer noch an großen Wunden laboriert, die eben geschlagen wurden, weil wir eine Kommissionspräsidentin haben, die nicht bei der Wahl als Spitzenkandidatin angetreten ist. Es wird sehr interessant zu sein, zu sehen, ob sie da eine nach deutschen Modell, nach deutschem Vorbild eine ständige, bisschen permanente Koalition anstrebt, ob ihre Vizepräsidenten, die herausgehobenen Vizepräsidenten, dann in die Fraktionen der Sozialdemokraten oder der Liberalen hineinwirken, um ihr diese Mehrheit zu verschaffen, oder ob sie das halt versucht, wie man es früher immer gemacht hat, dass man sich von Projekt zu Projekt hangelt, mal da mit den Grünen ein bisschen klungelt, mal dort vielleicht auch die nicht ganz extreme Rechte reinholt von der ECR. Das sind doch Fragen, wo sie sehr konkret zeigen kann, wie sie sich in den nächsten 4 bis 5 Jahren aufstellen will und vielleicht auch schon zu erkennen gibt, wie sie sozusagen die Frage der nächsten Europawahl dann letztlich gestalten will aus ihrer Sicht.
In der Tat, bei diesen Konferenzen oder dieser Konferenz Zukunft Europas, da hatte sie versprochen, wir diskutieren dann darüber, wie wir das Spitzenkandidatenprinzip weiterentwickeln etc. pp. Man hört schon aus den einzelnen Fraktionen jetzt, was können wir uns denn vorstellen, was unterhalb dieser Schwelle Änderung der Verträge, zu der es so schnell nicht kommen wird, machen können. Also zum Beispiel eine Vereinbarung zwischen den drei EU-Institutionen. Da wird man jetzt abwarten müssen natürlich, was sie da liefert. Ich will gerne mal auf einen weiteren Punkt kommen, wo auch viel Skepsis unterwegs war im Europäischen Parlament, da sie keine Spitzenkandidatin war, sondern eine Kandidatin des Europäischen Rates. Wir haben es schon gerade so ein bisschen auch gestreift. Nämlich die Frage, wie abhängig oder unabhängig ist sie denn von den Staats- und Regierungschefs? Wenn wir uns nochmal das Portfolio jetzt angucken, Emmanuel Macron, der eine starke Rolle gespielt hat bei ihrer Auswahl, wir wissen, er hat sie vorgeschlagen, hat Sylvie Goulard unterbringen können, sage ich jetzt mal, zuständig für Industriepolitik, aber sie bekommt auch ein Wörtchen mitzureden bei Verteidigung, also auch Themen, die Frankreich wichtig sind. Und dann ist der zweite Punkt, sozusagen, welchen Kandidat hat Viktor Orban vorgeschlagen, da können wir auch noch drauf kommen, einer von den wirklich umstrittensten Kandidaten, der ehemalige Justizminister, wo auch die Frage ist, ob das Parlament das durchwinken wird. Also hat sie sich da unabhängig genug gemacht von den Staats- und Regierungschefs oder hat sie da eigentlich auch gar keine Wahl? Es gibt jetzt auch so eine Frage, warum hat sie die nicht gleich abgewiesen? Andere sagen, sie kann das ruhig auch dem Parlament überlassen. Sie kann dann zu den Staats- und Regierungschefs gehen und sagen, gut, ich habe keine Mehrheit bekommen, ihr müsst mir jemand anderen liefern. Wie seht ihr dieses Auswahlverfahren?
Vielleicht nur ein Punkt, was ganz oft vergessen wird in dieser ganzen Diskussion, ist natürlich, dass man nicht vergessen darf, dass Ungarn und Polen keine proeuropäischen Kandidaten schicken werden. Also das ist praktisch eine Entscheidung, die zwischen einem Antieuropäer und einem anderen Antieuropäer
ist. Was heißt proeuropäisch in dem Zusammenhang?
In dem Zusammenhang heißt das, dass sie zum Beispiel europäische Werte tatsächlich vorantreiben und verteidigen, dass sie Rechtsstaatlichkeit verteidigen, also das ganz typisch Basische, was eigentlich die Europäische Union mehr als nur einen Binnenmarkt ausmacht. Und deswegen ist es für Frau von der Leyen natürlich keine einfache Aufgabe. Das stimmt natürlich, dass sie jetzt sagen kann, ich schiebe die Verantwortung dem Parlament über und die sollen dann sagen, der passt uns nicht. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es praktisch keine Kommission gab, wo es keine Wackelkandidaten gab. Das war 2014 auch schon so, bei der Barroso-Kommission war es auch so. Das heißt, bei 27 Kommissaren ist es meistens so, dass dann immer so 2, 3 wackeln.
Aber das war, um das nochmal kurz aufzugreifen, das war ja einer der Vorwürfe aus dem Parlament oder von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die sie nicht gewählt haben, dass sie, Zitat, eine Kandidatin von Orbans Gnaden sei. Zugespitzt haben wir das so gehört. Zeigt sie das damit, dass sie das ist, oder ist das weit übertrieben?
Würde ich für übertrieben halten. Dass es keine Kandidaten gibt, die proeuropäisch sind, würde ich jetzt auch mal, sagen wir mal so, also es gibt ja noch einen Unterschied zwischen einem Kandidaten, der nicht proeuropäisch ist, und einem, gegen den ermittelt wird wegen Betrugsvorwürfen, oder aber, einen, der die Justizreform, also beim ungarischen Kandidaten, der ungarische Name, Kandidat ist natürlich eine Provokation, denn er ist verantwortlich für die Justizreform, die weit kritisiert wurde. Also da wird es sicherlich auch noch einen Kandidaten geben, und ich glaube schon, dass sie gedacht hat, ich nehme den erstmal und lasse den dann im Parlament durchfallen und dann bin ich es nicht gewesen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Ob sie eine Kandidatin von Orbáns Gnaden ist, das finde ich zu weit gegriffen. Ich glaube, dass sie versuchen wird, und so interpretiere ich auch diese Jourová-Reinders-Entscheidung, dass sie schon versuchen wird, einen anderen Tonfall anzuschlagen, also eine andere Ansprache wählen wird an die Osteuropäer. Ich glaube aber, ich hoffe, dass sie in der Sache ähnlich hart sein wird wie die jetzige Kommission. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das anders machen wird.
Das sind wir bitte bei dem, was Niklas Nussbliger gerade gesagt hat, dass die aus seiner Sicht sozusagen die ganze Rechtsstaatsgeschichte nicht zum übergroßen Erfolg geworden ist in der jetzigen Kommission. Und die Frage ist natürlich, ob sie mit ihrer Herangehensweise da mehr erreichen wird, indem sie da vielleicht auch Kandidaten auch der Regierung mit einbezieht. Ich meine, ein Portfolio wie Nachbarschaft und Erweiterung, gibt es natürlich auch schon Kritik dagegen. Auf der anderen Seite kann man sagen, die nächste große Erweiterung, das wird der Balkan sein. Die Länder, die drumherum sind, haben erfahrungsgemäß das größte Interesse dran. Also vielleicht auch eine kluge Idee, so ein Portfolio dem Lasse Tojani aus Ungarn zu geben.
Ja, also ich finde, eigentlich egal, welches Portfolio es dann genau sein wird. Das war ja tatsächlich aber ein Portfolio, das auch die Regierung in Budapest eigentlich seit langem angestrebt hat, genau wegen auch ihrer Lage, geografisch natürlich, und weil sie auch versuchen, strategisch ein bisschen Einfluss auch zu nehmen auf den Balkan. Letzten Endes hat die Europäische Union nun halt mal die Mitgliedstaaten, die sie hat, und sie hat die Regierungen, die dort auch gewählt worden sind. Natürlich ist das in Ungarn, ist das eine Demokratie im gewissen Sinne auf Abwägen, aber es bleibt Frau von der Leyen nichts anderes übrig, als auch mit den Vertretern irgendwie zusammenzuarbeiten, die Ungarn auch schickt. Ich glaube, es ist eine ziemlich kluge Entscheidung, zuerst mal jetzt keine Brücken mutwillig abzureißen und auf Konfrontation zu gehen, sondern auch dort, wo man jetzt eben sagen kann, es gibt einen Kandidaten, ich nehme den mal auf, ich zeige Wertschätzung, gebe dem ein gutes Dossier, auch einmal diese billige Polemik ein bisschen zu zerschlagen versucht. Ja, die in Brüssel sind ohnehin gegen uns und die haben, das ist ja alles quasi dieser westeuropäische Kolonialismus. Da tut sie sicherlich gut daran, eine bessere Atmosphäre zu schaffen, und womöglich wird das dann eben auch in der Sache pragmatischere Annäherungen auch jetzt in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit ermöglichen.
Erwarten Sie, dass das Parlament diesen Kandidaten, vielleicht auch den polnischen angedachten EU-Kommissar Janusz Wojciechowski, durchfallen lässt? Oder?
Ich glaube, es gibt, das wird ja in Brüssel heute schon rauf und runter diskutiert, es gibt die drei Wackelkandidaten, von denen hier schon die Rede war. Sie haben den polnischen Kandidaten angesprochen, wo es noch eine Olaf-Ermittlung gibt. Vielleicht wird es da auch ein Ergebnis noch geben vor der Anhörung der EU-Betrugsbehörde. Dann kann man das sicher klarer einschätzen. Meine Vermutung ist, dass es der ungarische Kommissar nicht schaffen wird, einfach weil er, das wurde von den Kolleginnen gesagt, zu sehr mit Orbáns Justizreformen in Verbindung gebracht ist. Und es ist schon schwierig, auch wenn ich verstehe, dass das Ressort Nachbarschaft und Erweiterung für Ungarn wichtig ist und auch nichts dagegen habe, natürlich, dass Ungarn dieses Ressort bekommt, dass nun ausgerechnet jemand, der mit daran beteiligt ist, ich spitze jetzt zu, in Ungarn die Demokratie abzubauen, dass der nun den Ländern des Westbalkans den Weg in die Rechtsgemeinschaft EU weisen soll, das ist mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Und ich denke, das wird vielen Parlamentariern so gehen. Die dritte Kandidatin ist die Kandidatin Plump aus Rumänien, die nun sozusagen innerrumänische Vorwürfe hat wegen Amtsmissbrauch und so weiter. Und ich glaube, auch die wird sehr kritisch befragt werden. Ein Satz noch. Ich glaube, wo möglicherweise das Parlament auch noch mal ein bisschen genauer hinschaut, ist Macrons Kandidatin. Ich bin mir nicht sicher, ob Frau Goulard da so durchsegelt, wie wir das erwarten. Wir kennen den Skandal um die Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern ihrer Partei, dass also Leute, die im Europaparlament für ihre Partei arbeiteten, in Wahrheit gar nicht fürs Europaparlament arbeiteten, sondern für die Parteizentrale. Man hat es immer so abgetan, Frau Goulard, die hat damit ja gar nichts zu tun. Nun haben wir von französischen Zeitungen, letzter Satz, erfahren letzte Woche, dass sie offenbar vergangenes Jahr 45.000 Euro nachbezahlt hat für einen Mitarbeiter, bei dem sie persönlich nicht nachweisen konnte, dass er fürs Europäische Parlament arbeitete. Ich finde, 45.000 Euro sind kein Pappenstiel, das ist keine Petitesse. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Abgeordnete da mal genauer nachfragt.
Mhm. Gut, das werden wir abwarten müssen, das Parlament seine Arbeit machen lassen jetzt in den kommenden Wochen. Vielleicht um die Perspektive noch mal so ein bisschen zu weiten und auf etwas zu schauen, was Ursula von der Leyen ja auch sehr wichtig war. Und das ist jetzt ein Stichwort eigentlich von Jean-Claude Juncker, nämlich Weltpolitikfähigkeit. Europa in der Welt global besser aufzustellen. Sie hat gesagt, ihre Kommission soll keine politische Kommission, nur sein, in Anführungsstrichen, wie Juncker das gesagt hat, eine geopolitische. Das heißt, ein Europa, das sich sozusagen stärker aufstellt, wenn es um die Beziehungen geht zu den USA, zu China, Russland, zu den großen Playern. Wir wissen auch, sie hat es im Grunde genommen nicht in der Hand. Es gibt nach wie vor 28 oder bald 27 Außenpolitiken. Das heißt, das ist ganz stark bei den Mitgliedstaaten angesiedelt. Hat sie jetzt schon die richtigen Entscheidungen getroffen oder Weichen gestellt, um das in Zukunft zu verändern oder zu verbessern, Frau Paunschlegel?
Also eine ganz interessante Entscheidung, die sie genommen hat, ist die Entwicklung eines Generaldirektion Verteidigung, die jetzt unter Frau Goulards Aufsicht sein soll, wo es darum geht, den Europäischen Verteidigungsfonds zu managen. Ich glaube, auch als ehemalige Verteidigungsministerin war es tatsächlich eins ihrer Steckenpferde zu sagen, wir müssen da vorankommen. Josep Borrell ist hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik. Der ist ein früherer Außenpolitiker. Also ich glaube, da ist...
Bisheriger spanischer Außenminister, genau. Nachfolger von Federica Mogherini.
Also ich glaube, da gibt es ein paar, also sehr gute Leute, Sylvine Goulard auch eben. Das wird ein wichtiges Thema, auch gerade im Stichwort strategische Autonomie. Und vielleicht eine Ressortverteilung, die noch ganz interessant ist, ist Phil Hogan, also der irische Agrarminister in der jetzigen Kommission, der Handelspolitik machen wird. Da hat sie auch in der Pressekonferenz gesagt, dass es tatsächlich sein könne, natürlich mit dem Brexit, ob es dann ein Handelsabkommen gibt danach. Und einen Iren da aufzustellen, ist auch sehr interessant, gerade weil natürlich ein Handelsstreit gerade stattfindet zwischen China und den USA. Und dann ist es natürlich gut, jemanden zu haben wie Phil Hogan, der erstens angelsächsisch ist, aber sich ja auch jetzt echt sehr gut auskennt. Also ich glaube, da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Wie Sie schon gesagt haben, es ist so, dass gerade die europäische Außenpolitik eben intergouvernemental ist und nicht supranational. Man wird schauen müssen, ob man da zu Entscheidungen kommen kann. Da geht es auch sehr stark darum, welche... wie abgestimmt wird und ob das geändert werden kann. Und das ist
Einstimmigkeit, genau, Einstimmigkeit oder Zukunft Mehrstimmigkeit. Phil Hogan, für Handel zuständig, irischer bisheriger Kommissar, gute Entscheidung. Ich sehe Anne Gelinek nicken dazu. Aber beim Thema strategische Autonomie, wie stellt sich Europa in Zukunft weltpolitisch auf? Da habe ich Sie zweifeln sehen.
Also ich will noch mal auf Frau Vestager zurückkommen. Das ist natürlich ein Punkt, den sie da gesetzt hat. Die Frau, die Donald Trump so richtig auf die Nerven geht, indem sie Digitalsteuern, Digitalkonzerne besteuert. Er nennt sie verächtlich The Tax Lady. Mhm. Dass sie die im Amt gelassen hat und gesagt hat, so Donald, mit der redest du jetzt schön weiter. Das finde ich, das war erstmal ein Statement, was mir Respekt abnötigt. Bei Herrn Borrell bin ich nicht ganz ihrer Meinung. Der, finde ich, ist bisher doch relativ profillos geblieben. Den haben die Staats- und Regierungschefs allerdings installiert, beziehungsweise der spanische Ministerpräsident hat sich durchgesetzt und gesagt, dieser soll jetzt bitte hoher Beauftragter werden. Das ist ein 72-jähriger Katalane, der auch mal Parlamentspräsident war und so richtig aufgefallen als profilierter Außenpolitiker ist mir der noch nicht. Und insofern glaube ich, dass da die Staats- und Regierungschefs vielleicht eher gesagt haben, auch die Außenpolitik machen wir doch eigentlich lieber selbst.
Mhm. Weltpolitikfähigkeit, strategische Autonomie, das sind große Worte. Das ist ein weiter Weg für die Europäische Union. Und ich glaube, das wird auch Frau von der Leyen in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich noch nicht mehr ansatzweise gelingen. Wir werden aber, und da bin ich sicher, einen großen Unterschied erleben zur Junckers Kommission. Und den finde ich gar nicht so banal. Frau von der Leyen wird viel reisen. Mhm. Die EU-Kommissionschefin wird auf allen Kontinenten zu sehen sein. Sie wird möglicherweise bald nach ihrem Amtseintritt in die USA reisen. Sie wird die irische Grenze abstapfen, wenn es denn dann zum Brexit kommt. Juncker wollte, konnte nicht reisen, gesundheitsbedingt. Wir werden jetzt eine europäische Kommissionspräsidentin erleben, die Außenpolitik zur Chefsache macht. Und ich glaube, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Zunächst mal visuell, aber darum geht es ja auch in der Diplomatie.
Mhm. Als ehemalige Verteidigungsministerin, als Deutsche auch Reisen gewohnt und dort natürlich auch bekannt.
Ja, absolut. Ich sehe das ganz ähnlich wie Kollege Müller, dass Frau von der Leyen auch das Heft in der Außenpolitik ein bisschen an sich reißen wird. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der Herr Borrell am Ende doch eine markantere Rolle spielt, als man das jetzt vielleicht denkt. Er ist ja eigentlich in der Vergangenheit auch immer wieder damit aufgefallen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Das heißt, er ist eigentlich ein sehr undiplomatischer Diplomat, der auch schon mal irgendwie Russland als historischen Feind bezeichnet hat, der Donald Trump vorgeworfen hat, er betreibe in Venezuela eine sogenannte Cowboy-Diplomatie. Er hatte auch einmal die Treffen der EU-Außenminister als Tal der Tränen bezeichnet. Jetzt wird er ja künftig diese Treffen dann selber leiten müssen. Dann kann er ein bisschen für mehr Stimmung sorgen. Ja. Aber wenn man jetzt vergleicht, die Vorgängerinnen von Frau Herr Borrell, Frau Ashton, zuerst eine Britin und dann die Italienerin Federica Mogherini, die sind eigentlich schon sehr profillos geblieben. Bei Frau Mogherini hatte man den Eindruck, sie ist von einer Konferenz an die nächste gereist. Sie hat sich auch ein bisschen verzettelt, keine Schwerpunkte gesetzt. Eine große Herausforderung für Europa wird auch sein, das außenpolitische Gewicht in die Waagschale zu werfen, indem man es eben mit anderen Themen verbindet. Stichwort Migration, Stichwort Außenhandel, wo die EU natürlich ja als großer Binnenmarkt auch etwas in die Waagschale zu werfen hat. Und da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial.
Werden sich die Staats- und Regierungschefs darauf einlassen, das Prinzip der Einstimmigkeit in der Außenpolitik abzuschaffen? Da müssen ja alle zustimmen und die kleinen Staaten waren bisher strikt dagegen. Auch Federica Mogherini hat immer auf die Nachteile der Mehrstimmigkeit hingewiesen. Gibt es eine Meinung? Wird es dazu kommen in den nächsten 5 Jahren?
Keiner wagt.
Sie hat es ja selber auch gesagt, dass sie das gerne möchte. Also es gab auch von der deutschen Außenpolitik, auch der jetzige Außenminister sagt auch, wir brauchen das. Also ich sehe hier doch eher...
Ich glaube, man sagt das einfach mal gerne, weil es so populär klingt und vor allem, weil man weiß, es kommt nicht dazu. Mhm. Und genau. Ich kann auch verstehen, dass die kleinen Staaten da ein gewisses Interesse haben, dass es nicht dazu kommt. Also ich glaube da nicht dran.
Und Helga Schmidt, die Generaldirektorin der Außenbehörde, hat mal gesagt, darum geht es eigentlich gar nicht. Wenn die Staats- und Regierungschefs sich einfach mal daran halten würden, was sie beschlossen haben in der Außenpolitik oder auch in anderen Feldern, da wäre schon sehr viel gewonnen. Da brauchen wir gar keine Einstimmigkeit abzuschaffen.
Vielleicht noch ein Punkt zur Außenpolitik. Was aber natürlich wichtig ist, ist, dass sich der geopolitische Kontext und der geostrategische Kontext weltweit ja komplett verändert hat und Europa im Grunde dazu gezwungen werden sein muss, sich außenpolitisch besser aufzustellen. Also ob es jetzt um Digitalisierung geht oder Handelsstreit, da bleibt wenig Platz übrig, wenn wir nicht einfach komplett nach hinten fallen wollen und schlecht aufgestellt sind. Und da können Nationalstaaten, sind da leider nicht groß genug, um das richtig hinzubekommen. Das heißt, da schlimmstenfalls wird die EU dazu gezwungen.
Und wir haben auch in den letzten Jahren natürlich einige Ereignisse gehabt. Daraufhin hat der Kollege der Süddeutschen Zeitung, das ist ein Kommentar, ich vorhin noch gelesen habe, auch hingewiesen mit Brexit, mit der Trump-Wahl. Zum Beispiel ist ein Aufwachen auch in Europa hat stattgefunden, dass man dem einfach mehr Gewicht beimessen muss und dass man von dieser Binnenorientierung eben doch ein bisschen rauskommen muss und sagen muss, wir müssen uns sozusagen als Global Player aufstellen und schauen, wie schauen eigentlich die anderen auf uns und wie stark sind wir doch mit einer beträchtlichen Anzahl von Einwohnern hier in Europa. Also das wird sicherlich möglicherweise auch eine Dynamik da noch geben. Wir steuern auf das Ende dieser Sendung schon zu. Mich würde noch mal eine kurze Abschlussrunde interessieren, haben wir am 1. November eine neue Kommission? Ja oder nein? Oder dauert es noch ein bisschen länger? Anne Gerlinek.
Also da wir davon ausgehen, dass mindestens ein Kandidat durchfällt, könnte es knapp werden. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch 3-4 Monate länger dauert.
Ich glaube, das klappt. Wir werden am 1. November eine neue Kommission haben und die kann sich dann ja gleich mit schönen Themen beschäftigen, möglichen Handelszöllen von Herrn Trump oder dem Brexit, der dann stattfindet oder nicht. 1. November wird klappen.
Ich gehe auch davon aus, dass es reichen wird. Man wird vielleicht den einen oder anderen oder die andere Kandidatin ersetzen müssen, aber ich glaube, das wird relativ schnell vonstatten gehen.
Der Blick in die Glaskugel?
Ja, ich bin auch der gleichen Meinung. Was ganz interessant wird, dann zu schauen, was dann am 1. November passiert, wenn die Brexit-Frist am 31. Oktober nicht klappt.
Gut, also Einstimmigkeit hier in der Runde verzeichnen. Wir 4 Gäste glauben, wir haben am 1. November dann schon eine neue Kommission. Das Stichwort Brexit haben wir heute mal nicht weiter vertieft. Da wird es noch andere Sendungen geben. Wir sprachen heute über die neue EU-Kommission, die gestern mitsamt Ressortverteilung hier in Brüssel vorgestellt wurde. Und wir hatten alle jede Menge Neues zu lernen. Und so ganz klar ist vieles auch noch nicht, gerade was die Ressortzuschneidung und den Zuschnitt angeht. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Die nächste EU-Kommission weiblicher, politischer, geeinter. Es diskutierten die Brüsseler Korrespondenten Anne Gellinek, ZDF, Peter Müller, Der Spiegel, Niklaus Nussblieger, Neue Zürcher Zeitung und Sophie Pornschlegel vom European Policy Center in Brüssel.